Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Hallo und guten Tag zu einer weiteren Folge von Mission Ruhestand. Heute darf ich mit Herrn Strohkötter sprechen und auch Herr Strohkötter ist für mich sowas wie ein Blind Date und ihn können wir jetzt gemeinsam in dieser halben Stunde oder wie lange unser Gespräch auch dauern wird, kennenlernen. Eins weiß ich allerdings schon, Herr Strohkötter, Sie sind aktuell, ich möchte mal sagen, sehr umtriebig oder sehr engagiert. Und erstmal sage ich Hallo und guten Tag und freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, dass ich Ihnen auch so ein bisschen was erzählen kann über die Umtriebigkeit, wie Sie
Sehr
so
schön.
schön sagen.
Ja, Umtriebigkeit, ich nehme mal an, wir fangen mal an mit Ihrem Alter, damit wir Sie so ein Stück weit sind Sie, wie alt sind Sie, Herr
Ich
Struth?
bin 72 Jahre jung.
72 Jahre jung. Das heißt, Sie haben das eigentliche Rentenalter erreicht.
Ja, also 2017 war der Beginn meiner Rente.
2017. So. Und ich frage mal so, macht das, was Sie heute tun, hat das quasi in Ihrer beruflichen Laufbahn schon angefangen oder haben Sie sich ganz neu irgendwie erfunden, könnte man das so sagen?
Nee, ich habe mich nicht neu erfunden. Also mein Teil, ich teile das im Moment immer so in drei Abschnitte ein. Mein Teil der humanitären Hilfe, der läuft jetzt schon seit 21 Jahren. Also mit dem Thema bin ich schon sehr vertraut unterwegs gewesen und
Ja.
ich bin eben seit 99 in der Beratung tätig und habe viel Krisenmanagement gemacht. Das ist so der zweite große Teil und daraus haben sich nochmal zwei Schwerpunktthemen dann ergeben, mit denen ich mich auch zu meiner, ich sag mal, aktiven Zeit in Anführungsstrichen
Ja.
schon auseinandergesetzt habe während meiner militärischen Laufbahn. Und ich sag mal, jetzt auch durch die humanitäre Hilfe ist das Thema Krankenhaus, steht dann irgendwo im Mittelpunkt der Projekte, die ich betreue. Einmal Rekrutierung von Pflegekräften, indischen Pflegekräften für deutsche Kliniken und das andere Thema ist die Krankenhausalarm- und Einsatzplanung unter ABC-Bedingungen.
Das sind viele Themen und die greifen die irgendwo ineinander oder sind die wirklich so voneinander für Sie auch getrennt?
Ja, also ich sag mal, das erste Thema der humanitären Hilfe, also Organisation und Leitung von chirurgischen Hilfseinsätzen nach Tansania, das steht eigentlich für sich. Das ist so mein Herzensprojekt von Anfang an gewesen. Ich habe jetzt an dem Standort im Südwesten von Tansania dieses Krankenhaus rudimentär vorgefunden. Vor 16 Jahren hatte noch ein anderes vorher betreut und aufgebaut, aber vor 16 Jahren war dann ein Krankenhaus mit 60 Betten, nichts vorhanden, keine Wäsche, keine Instrumente, keine Geräte. Das habe ich alles aufgebaut. Und man ist jetzt in der Lage, mit 180 Betten ein Krankenhaus zu haben, was in der Region einen Namen hat. So, und dafür tue ich alles. So, alles das, was ich in der Beratung verdiene, geht im Grunde genommen fast eins zu eins auch in das Projekt sofort wieder mit rein.
Ja. Und ja, Entschuldigung, die Frage war ja noch nicht ganz fertig beantwortet.
Nee, und die anderen beiden Projekte, sage ich mal, die greifen schon teilweise ineinander, weil auf der einen Seite Krankenhausalarm und Einsatzplanung, man geht rein, ich habe so eine Bestandsaufnahme in 75 Krankenhäusern gemacht, und um eben festzustellen, was die haben, wenn ein Massenanfall von Verletzten da wäre oder käme, und wie ist man darauf vorbereitet, insbesondere unter Resilienzkomponenten, nicht nur vorne die medizinische Versorgung, sondern auch die gesamte technische, infrastrukturelle, Lebensmittel, Wasser, Abwasser, Apotheke, Labor und so, wie das zusammenhängt. Und dann habe ich natürlich gesehen, was sich auch im pflegerischen Bereich abspielt, weil mir
Ja.
eben viele, ja, Krankenhausdirektoren gesagt haben, wo der Mangel ist. Und mit dem Thema beschäftige ich mich seit 2 Jahren, Pflegekräfte aus Indien zu rekrutieren, um sie in deutsche Kliniken dann zu bringen. Kein einfacher Weg,
Ja.
weil eben 16 Bundesländer 16 verschiedene Regelungen haben. Man muss Zeit haben, man muss Geduld haben, sehr viel Geduld haben, um die Hürden, die unsere deutsche Bürokratie aufgebaut hat, zu überspringen. Also ich sag mal, wenn wir beide über 1,40 springen könnten, dann wären wir schon glücklich. Sie sind ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen eher, aber wenn die Hürden aber auf 2,60 liegen, um mal den Vergleich herzuleiten, dann ist das schon gewaltig. Und man muss eben Zeitfaktor haben und Luft haben zum Atmen, bis die Fachkräfte dann hier sind. So. Und das spielt dann wieder ineinander, wenn man dann sieht, so, wie kann ich im Ernstfall darauf reagieren, wenn ich das Pflegepersonal gar nicht habe? Und auf wen bin ich angewiesen und wie organisiere ich das denn? So, und da versuche ich eine Brücke zu bauen.
Schön. Und diese Einsatzplanung machen Sie für deutsche Kliniken, das habe ich richtig verstanden, oder
Ja,
ist es da?
das spielt sich jetzt alles hier in Deutschland ab. Und ich hatte einen Auftrag vom sächsischen Sozialministerium, mich darum mal zu kümmern, weil kam eine Einladung zu einer Großübung in Berlin mit der Charité, Landesfeuerwehr und Polizei. Und da hatte der Freistaat Sachsen niemanden, der da hinging. Da habe ich gesagt, dann gehe ich dahin, weil ich für die gerade mich gekümmert hatte um das Thema Flüchtlinge aus der Ukraine, insbesondere Pflegebedürftige, Operationsbedürftige und Behinderte, die aus der Ukraine kamen, gleich zu Kriegsbeginn. Da habe ich 1000 Leute untergebracht. Das war dann immer so ein Spiel ohne Auftrag, eigentlich ohne eine Stelle zu haben, einfach aus der Lameng heraus, wo die Ministerin sagte, ich brauche mal jemanden, der sich jetzt und sofort darum kümmert. Dann habe ich gesagt, mache ich das, und dann eben rechts und links telefoniert zwischen den Einheiten, die dann sagten, ich kann den Pflegebedürftigen, Operationsbedürftigen nicht unterbringen. Und dann der Pflegedienst, der sagte, ich kann sie unterbringen, ich habe genug Plätze, aber ich brauche jetzt eine Kostenübernahmeerklärung. Also den einen wieder gezwungen, eine Kostenübernahmeerklärung zu machen, und dem anderen gesagt, also mach das Bett fertig, der kommt jetzt morgen, oder eine Klinik besorgt, um die Patienten zu operieren. Das war, ich sag mal, nicht so ganz einfach. Und daraus hat sich dann dieses Szenario entwickelt, Großübung. Dann hat das Ministerium gesagt, naja, wir wissen gar nicht, was sich in unseren Krankenhäusern abspielt. Und wir wissen auch nicht, wie man das organisiert. Dann habe ich gesagt, geben Sie es mir, ich fahre rum. Und dann bin ich in 6 Monaten in 75 Kliniken gewesen und habe mir das alles angeguckt, also drinnen wie draußen. Bin durch Keller, Labore und Apotheken und Stationen gegangen und habe mir immer wieder angehört, gleiches Szenario, 50 Mann stehen bei Ihnen vor der Haustür. Was machen Sie jetzt damit? So, verletzt, infiziert, ist ja dann nochmal die Potenz obendrauf. Und wie gehen wir damit um?
Herr
So,
Schroth, ja, Entschuldigung.
und so musste man eben dann erstmal feststellen, was man hat oder was man eher nicht hat zu diesem Thema. Also Massenanfall von Verletzten ist ohnehin ein Thema. Da können die Kliniken mit umgehen, aber wenn sie über 10 gehen, über 10 gleichzeitig, dann haben sie schon ein Problem.
Ja,
So,
jetzt.
und wenn dann auf einmal 50 vor der Tür stehen, haben sie erst recht ein Problem.
Ja, jetzt frage ich mich ja, was haben Sie vorher gemacht, dass Sie das, also Sie haben gerade so ein Telefon, also wer es jetzt nicht sieht, der war so am Telefon gerade mit den verletzten Flüchtlingen, so das viel verhandelt, viel ja quasi zu wissen, geht das auf, geht das nicht auf, man steht unter Druck, weil da ja Menschen betroffen sind. Was haben Sie denn vorher gemacht, dass Sie das ja so einfach angenommen haben, gesagt haben, ich mache das? Was war denn da schon an Wissen vorhanden?
Also während meiner Bundeswehrzeit, 17 Jahre Berufsoffizier gewesen, so, da habe ich mich natürlich mit sehr vielen Krisen schon beschäftigen müssen und war auch zum Schluss verantwortlich für eine Sanitätsstaffel mit 40 Betten. Wir hatten zwei Feldlazarette, 200 im Keller. So, und wir haben das auch übungstechnisch immer wieder aufgebaut. So, das war der erste Teil. In dem zweiten Teil, ich bin 9 Jahre im Konzern Deutsche Bank gewesen, als Bereichsleiter. Und da war ich es eben gewohnt, ich sag mal, weil man mich immer wieder in Projekte reingesteckt hat, aufbauen, umbauen, abbauen, restrukturieren. Da war ich gezwungen, Entscheidungen zu treffen, auch alleine. Und umzusetzen vor allen Dingen. So, und dann kam ab 99, kamen Großprojekte auf Zuruf, wo man eben auch hat sofort reagieren müssen. Und dann bin ich 2010 und 2014 in Afghanistan gewesen, im Mazar-e Sharif, also unter erschwerten Bedingungen. Ich sagte immer, etwas bleihaltige Luft. Und 2016, 2017, das war so gerade, als ich dann in die Pension oder in die Rente ging, bin ich nochmal in Mali gewesen, 2016 und 2019. Und das war auch wieder unter sehr erschwerten Bedingungen für eine zivile Firma. Flugzeughangars von Mazar el-Sharif abgebaut, auf
Mhm.
dem Luftwege nach Mali gebracht, dort wieder aufgebaut mit Spezialisten. Und die suchten auch wieder einen Typen, A, der die Sprache versteht, und B, der in der Lage war, von jetzt auf gleich loszugehen. Also Mali beispielsweise 2016, da hatte ich einen Auftrag in Cuxhaven und dann rief mich ein Geschäftspartner an und so, sagte, ich brauche dich jetzt unbedingt in Mali. Und dann sage ich, wann? Da sagt er, ja, in 3 Tagen. Dann bin ich also von Cuxhaven nach Berlin, habe mir das Visum geholt, an Ort und Stelle, ein Expressvisum, bin nach Hause, habe mich umgezogen, habe meinen Koffer gewechselt, und bin dann mit Splitterschutzweste und Helm, nach Mali geflogen. So, und das ist sicherlich so ein Aspekt immer gewesen jetzt bei den Aufgaben und Aufträgen, die ich angenommen habe. Erstens Reaktion bei Short Notice, und dann aber nicht jetzt erst alle möglichen Angstgefühle hochkommen zu lassen, sondern dann bereit zu sein, auch zu sagen, okay, ich gehe dahin, gib mir die entsprechenden Unterlagen an die Hand. Ich habe auf dem Flug Zeit, mich einzulesen, den Rest muss ich sowieso vor Ort klären. Und das ist sicherlich, sag mal, ein Prä immer gewesen. Ich habe all meine Aufträge, ich habe eine ganze Weile auch Insolvenzberatung gemacht, so für mittelständische Unternehmen. Und das war auch immer, haben Sie morgen mal Zeit? Ich brauche jemanden, der jetzt sofort Interimsgeschäftsführung übernimmt. So, da laufe ich halt nicht vorweg.
Und deshalb, ich stelle mir das dann so vor, also mit so einem, ich sage jetzt mal bewusst bewegtem Leben und solchen Entscheidungen und so sofort einsatzbereit zu sein. Und dann kommt der Tag X, ein Rentenbescheid, der dann sagt, ja, übrigens, das war's. Und also haben Sie den also überhaupt wahrgenommen, diesen Rentenbescheid?
Ja gut, ich habe das natürlich jährlich verfolgt, was sich so da ergeben wird an Rente. So, dann kam der Rentenbescheid, den habe ich mir angeguckt, habe gesagt, okay, da musst du trotzdem noch ein bisschen was für tun. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der mit Adiletten sich aufs Sofa setzt und sagt, ja, das war's dann jetzt. Also das wäre nie gegangen, sondern ich habe immer, sag mal, eine Möglichkeit gehabt und gefunden, dass mich einer angesprochen hat und gesagt hat, ich brauche Sie. So, können Sie mich beraten oder können Sie jetzt kommen? Und so hat sich, war das im Grunde genommen so ein schleichender Prozess. Also auf der einen Seite wusste ich, das ist jetzt soweit. Und auf der anderen Seite, wusste ich eben auch, also tust noch was. Also, und solange man noch aufrecht gehen kann, die Synapsen im Kopf noch funktionieren, sag ich mal, sollte man das auch wahrnehmen und insbesondere dann, wenn man sieht, man kann auch ein bisschen was bewegen.
Ja, vor allen Dingen, also auch bei solchen Projekten und bei solchen wichtigen. Und ich finde ja, Sie haben gerade so schön gesagt, dieses Herzen, diese Herzensangelegenheit in Tansania, das Krankenhaus unterstützen, aufzubauen, das bewegt ja auch und das tut ja auch gut. Und wenn man seine Kraft in sowas investieren kann, das ist ja, ich will nicht sagen, doch eine Vitaminspritze oder vielleicht sogar ein Stück weit.
Ja.
Und
Also das ist ja so mit Tansania, das habe ich inzwischen so aufgebaut über die letzten Jahre. Wir haben viel für die Ausbildung getan der Leute. Und wenn ich dann mit Teams runtergehe, 10, 12, 14 Mann, dann sind wir eben für 14 Tage da. Ich mache eine Woche Vorbereitung, 14 Tage hart arbeiten, 14 Stunden am Tag im Saal mit 2 Tischen parallel. So, das ist Challenge, 1800 Meter hoch. So, das ist dann nochmal ein äußerer Einfluss, der sich bemerkbar macht bei dem einen oder der anderen. So, wo es darauf ankommt, höchstes Maß Selbstdisziplin, Teamgeist mit an den Tag zu legen. Ich will keinen haben, der da herumschreit oder so. Das geht alles nicht, sondern man muss auf die Patienten zugehen. Und ich bin jeden Tag mit denen in Kontakt. Das heißt also morgens ab 6:30 Uhr rufen die an und sagen, ich habe hier ein Problem. Was soll ich tun? So, oder zeigen wir Röntgenbilder und dann diskutiere ich hier mit Freunden und ja, gebe die rechten Anweisungen dazu oder sagt, das Gerät muss beschafft werden, das muss repariert werden, wo die dann sagen, ja, wir haben aber das Geld im Moment nicht, um es dann zu machen. Und um das vom Volumen her zu sehen, wir haben im letzten Jahr habe ich 200.000 Euro an Spenden eingesammelt, weil wir eben nur über Spenden das Ganze finanzieren. Und das bedeutet eben, man muss für die 200.000 bei durchschnittlich 450 Euro Spendenhöhe ganz schön laufen, um um das auf die Reihe zu kriegen. Also meine Frau, Hebamme, kommt dann auch immer mit. Und ich sage mal, ich habe so einen Grund. Fundus an lieben Kollegen, die dann auch das Ganze finanziell mitbegleiten. Unser Anteil liegt immer, ich sag mal, Handvoll Leute bei 20% des Gesamtaufkommens.
Was für ein Engagement. Und das Spendenkonto werden wir auf jeden Fall unter der Podcast-Folge verlinken, dass wer Lust dazu hat und denkt, das ist eine gute Sache, da auch dann sofort spenden.
Ja. Naja, und so ist das letztendlich auch gekommen, dass ich also, ich sag mal, 2015, 2016, ich kam aus Mali zurück, oder kurz bevor ich nach Mali war, so rum, da rief mich das Rote Kreuz an und sagt, wir haben jetzt Flüchtlingskrise und wir brauchen jetzt sofort einen Koordinator, für 38 Erstaufnahmeeinrichtungen, die dann gerade aufgebaut wurden und mit all den Problemen, die damit einhergingen. Das war im Grunde genommen Days and Nights. Und da die mich kannten, haben die mich dann 2020 nochmal geholt, als die Pandemie ausbrach. Da habe ich dann nochmal 13 Impfzentren und 36 Impfbups koordiniert, auch mit den ganzen Pflegeheimen die Absprachen getroffen. So, das war auch Tag und Nacht. Über Weihnachten fing das an, da stand noch gar nichts. Und man hatte nur gesagt, naja, wir müssen aber 10. Januar anfangen und es gab keine Listen und sowas. Das habe ich dann alles über Weihnachten gemacht. Hat die Leute einfach angerufen, Mut gehabt. Und irgendeiner hatte mal angeordnet, wir fangen jetzt morgens um 5 Uhr an mit den Impfterminen. Und dann habe ich nur gesagt, wie soll das denn gehen? Also Oma Müller kommt jetzt um 4:42 Uhr mit dem Bus und nimmt dann ihren Termin wahr und soll um 5:17 Uhr wieder los. Nach Aue Schwarzenberg im Erzgebirge, das funktioniert nicht. Also haben wir 10.000 Leute angerufen mit 3 Mann, einfach telefoniert und haben gesagt, so, wir verlegen den Termin jetzt auf 8 Uhr und später. Aber den Mut muss man halt haben.
Herr Strohgötter, also das heißt ja auch, Sie hatten vorher schon ein ziemlich gutes Netzwerk, weil wenn Menschen Sie ansprechen, müssen die wissen, A, was Sie können oder was Sie noch nicht können, Ihnen aber jeder zutrauen würde, sage ich mal. Also das Netzwerk ist so entscheidend, wenn ich mir jetzt überlege, was würde ich kopieren, mir ein gutes Netzwerk aufzubauen, wenn ich weiß, dass ich einfach weitermachen will oder das zu nutzen, dass die Aufträge oder die Herzensangelegenheiten ich einfach auch mit einem stabilen Netzwerk managen kann.
Ja, also das Netzwerk ist aber nicht allzu groß. Also das darf man sich jetzt nicht vorstellen, sondern das sind gewachsene Beziehungen über viele Jahre, wo Leute wissen, wie man tickt und die einen dann auch anrufen. Also ich bin nie rumgelaufen und habe jetzt großartig Reklame für mich gemacht und habe gesagt, so jetzt muss ich hier nochmal was machen und so. Habe ich nie gemacht, sondern habe immer gesagt, okay, also das, was da ist und darauf kann man aufbauen, da lernt man Geschäftspartner kennen und in Krisensituationen erst recht. Da weiß ich, wie die ticken und die wissen auch, wie ich gestrickt bin. Und also ich sage dann auch an der einen oder anderen Stelle, ich habe im Ministerium gesagt, da ist man natürlich gewohnt, ja, ich sag mal so, in Hierarchien zu denken. Das ist man bei der Bundeswehr auch, das habe ich ja gelernt. Aber wenn man als so ein Pensionär da reinkommt, als Berater, dann steht man ja außerhalb der Kleiderordnung sozusagen. Also ich habe immer gesagt, ich sehe gar keinen Stuhl und ich brauche auch nicht mehr irgendwo mich positionieren und auf irgendeine Bühne drauf. Sie müssen nur davon ausgehen, dass ich manchmal, wenn Sie mir einen Auftrag geben, erledige ich den. Und dann mache ich keine Stuhlkreise mehr auf und hier nochmal eine Arbeitsgruppe oder so, sondern das lernt man eben auch bei der Bundeswehr sehr stark, dann zu sagen, so, ich mache eine Beurteilung der Lage und bin dann auch in der Lage, ich sag mal, mit derselben zu leben und dann auch meine Entscheidung zu treffen. Die passen nicht immer jedem.
Das nehme ich an, aber tatsächlich ist ja auch in Krisensituationen, das kann man ja auch nicht komplett diskutieren, zu sagen, um alle unter einen Hut zu bringen, dann ist die Krise auch irgendwann vorbei, nur die Frage ist, ob irgendwas anderes dann, also was dann da rausgekommen wäre. Ich bin gerade so begeistert und ich habe in meinem Kopf gerade irgendwie drei Fragen. Das erste ist, haben Sie in der Zeit bisher schlechte Erfahrungen gemacht, dass Ihnen irgendjemand gesagt hat, sag mal, was möchten Sie eigentlich noch hier? Also aufgrund des Alters, ne, so dieses, geh doch mal in Rente, lass mal die Jungen machen oder
Ja,
so. Ja.
Also gibt es gar keine Frage. Also der ein oder andere, ich sage immer, die so um die 35-Jährigen, ich will da keinem zu nahe treten, aber ich lerne eben auch kennen, dass da eine ganze Reihe dabei sind, die nicht bereit sind, eine Verantwortung zu übernehmen oder aber auch eine Entscheidung zu treffen, weil hinten dran immer Managementhaftung und sowas im Hintergrund steht so, und die tun sich manchmal schwer damit, dann zu sagen, naja, da kommt jetzt so ein Senior hier an, der ist sicherlich vollgepackt mit Wissen, und dann tritt so ein Neidfaktor auf, oder aber, naja, wieso will der mir jetzt noch was sagen? Gibt es auch. Ich kann das nicht generalisieren, aber habe ich erlebt.
Ja,
Auch
und
Leute,
wie
die dann meinen, sie müssten in der Position unterhalb der Gürtellinie argumentieren.
gehen Sie damit um?
Ganz ruhig. Je
So.
mehr sie mich provozieren, je ruhiger bin ich.
Wow. Schöne
Und
Einstellung.
das habe ich halt gelernt, habe verschiedene schwierigste Situationen selbst erlebt, und da werde ich ganz ruhig, weil alles andere in Hektik oder in Provokation oder so, ich habe eine rote Linie, die ziehe ich, und bis dahin kann man alles regulieren, aber wenn die dann überschritten ist, ist sie auch überschritten.
Ja.
Und dann muss man, das habe ich auch gemacht, dann irgendwann auch bereit sein zu sagen, da bringt jetzt kein Rechtsstreit irgendetwas, sondern wir beenden das jetzt.
Ja. Zweite Frage von meinen Fragen. Was sagen Sie Leuten, die, und ich höre jetzt so auch ganz viel, ne, diese Erfahrung, die Sie gesammelt haben, diesen Mut, auch neue Entscheidungen oder neue Gebiete sich zu erarbeiten, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht immer populär sind, die so ein gewisses Risiko haben. Das braucht ja auch eine gewisse Erfahrung. Und was sagen Sie Leuten, die sowas sagen wie, ja, Erfahrungswissen irgendwie schön und gut, aber jetzt mach mal Platz für was Neues, was Frisches?
Habe ich ja gar kein Problem damit. Also ich lerne jeden Tag, ich beschäftige mich im Moment sehr stark auch noch mit KI, so was man alles generieren kann und wie man aufbauen kann, umbauen kann. So erspart mir viele Recherchen, die ich vorher stundenlang gemacht habe. Und man muss eben auch bereit sein, so wie ich das 2009, 2010 nochmal gemacht habe, zum wiederholten Male eigentlich nebenbei noch was studiert. Ich bin 2009, 2010 nochmal nach Mailand gegangen und habe da nochmal Management of Humanitarian Interventions, Advanced Diploma gemacht, und einfach aus eigenen Stücken heraus. Also da hat mich keiner zu gezwungen und hat gesagt, ja, kannst du da mal hingehen oder so. Also dazu muss man bereit sein, wenn man mitreden will. Das ist dann, merkt man ja ganz schnell in der Diskussion, wie einer drauf ist. Und je mehr und je tiefer man reingeht, wird es dann auch akzeptiert, wenn die merken, naja, der kennt sich schon noch so ein bisschen mehr auch an der Seite aus.
Wie schön. Also beides, ja, natürlich ist beides wichtig. Die Feststellung ist eigentlich obsolet. Schön, dass Sie auch da ja, das so integrieren können. Und wahrscheinlich, wenn Leute dann ganz komisch werden, das dann auch einfach still und ru nee, ruhig aushalten können bis zu ihrer roten Linie.
Ja, und es ist auch so, man darf sich auch für nichts zu schade sein. Also wenn, so wie jetzt, ich habe einen Beratungsauftrag für eine Klinikgruppe, wo ich Notfallpläne schreibe. Das ist jetzt so eine Anschlussgeschichte nach der Krankenhausbestandsaufnahme gewesen. So, da muss man eben dann auch sagen, gib her, ich mache das jetzt. Ich schreibe die Notfallhandbücher mal eben runter, Checklisten und so weiter. Weil ich das eben ewig und 3 Tage gemacht habe, an unterschiedlichsten Stellen. Zu sagen, so, gib her, ich mache es jetzt. So, und erinnere mich an eine Situation bei einer Ausschreibung, große Ausschreibung mit einem amerikanischen Hersteller von oder Bereitsteller, Supporter von Continuity Services. Da haben wir die Ausschreibung in Paris im Hotel am Flughafen Orly auf dem Fußboden gemacht, 2 Nächte lang durch, weil keine Räumlichkeiten da waren, aber das Ding musste raus. Und das muss man eben auch im Alter, das nicht nur jetzt, wenn man jünger ist, kann man das auch, sicherlich noch mehr, aber auch im Alter muss man eben auch bereit sein zu sagen, so, das mache ich jetzt. So, und wenn sie, weil man häufig hört, ja, wir haben nicht die Zeit und wir haben nicht die Kapazität, um uns jetzt noch um so etwas zu kümmern, weil es auch unbequem ist. Das Thema ABC und Krankenhausalarm und Einsatzwagen ist unbequem. So, aber das muss man eben machen. Und so wie ich das auch mit meinem Tansania-Projekt mache, da bereite ich alles vor. Die Leute kriegen es im Grunde genommen auf dem Silbertablett geliefert. Von der ersten bis zur letzten Minute mit Ablaufplänen, das ist in meinem Kopf so drin. Aber man muss es immer wieder vormachen. Das ist die alte Leier. Wenn sie es nicht vormachen, laufen die Dinge nicht. Und das ist bei vielen jüngeren Führungskräften, stelle ich das fest, die sind, erlangen diese Stufe, sind aber nicht bereit, vorzumachen. Unter schwierigen Bedingungen.
Ja.
Also einfach kann jeder. Und wenn es schön ist, so wie das häufig im Vertrieben so ist, so verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, so, da rennen alle vorne mit, aber spätestens dann, wenn der Berg überschritten ist, und es wieder abwärts geht, dann verschwinden die Leute wieder und sagen, ja, jetzt läuft es aber schlecht. Und auch dann muss man bereit sein, das zu machen. Das war eben so beim Deutschen Herold, in der Deutschen Bankgruppe machten wir. Wir haben 96, 97 aufgebaut und dann mussten wir stark reduzieren, 800 Stellen streichen, 30 Standorte schließen. Da war ich Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, und da habe ich vorne verhandelt und war der einzige Umsetzungsverantwortliche. Also ich bin dann 8 Monate draußen gewesen, musste 800 Personalgespräche führen und die Gespräche mit den Verantwortlichen, um die Standorte zu schließen. Und das haben wir hingekriegt, ohne eine Kündigungsschutzklage. Also alles verhandelt, sauber verhandelt, wo keiner sagen konnte, ich bin da über den Tisch gezogen worden. Saßen immer 7 Mann am Tisch. Aber das waren eben so Dinge, da sind Vorstände auch bei weggelaufen, weil sie das nicht wollten.
Ja, das heißt doch so schön, in der Krise lernst du die Menschen kennen, ne? Hat mir
Alle.
das auch gerade schon gesagt. Dann ich zwei Fragen habe ich noch. Haben Sie eigentlich aktuell Freizeit?
Ich habe etwas Freizeit, aber nicht so viel. Also ich sorge immer dafür, dass ich auch, sag mal, noch was auf dem Schreibtisch habe und bin immer froh, wenn ich einen Stapel wieder weg habe. Das hat sich heute deutlich reduziert, aber ich nehme mir meine Zeit für meinen täglichen Spaziergang. Wenn ich hier bin, wenn ich unterwegs bin, natürlich nicht so sehr, aber die Zeit nehme ich mir. Das ist im Grunde genommen meine Freizeit. So, und wenn ich 3 Wochen Tansania gemacht habe, dann bin ich auch fertig mit der Welt. Ich brauche eine längere Zeit heute zum Recovern. Und das geht nicht so ganz spurlos auch an mir vorbei. Dann nehme ich mir eine Woche Urlaub nochmal, wo ich sage, Mädels, Jungs, ihr könnt tun lassen, was ihr wollt, lasst mich in Ruhe. Ich ganz alleine, bitte nur Wasser, auf das ich gucken kann. Und das ist es dann. Und auch da stelle ich eben fest, bei den Jüngeren, die das von den Krankenhäusern her so gewohnt sind, wenn die dann zu mir in den Einsatz kommen, die sind natürlich gebrieft, aber da fängt es um 15 Uhr an, die Frage, so wann kommt denn die Schichtablösung? Da sage ich, ja, die zweite Schicht bist du jetzt, und sind wir zusammen, und die machen dann die zweite Diskussion um 17 Uhr auf, wenn sie sagen, da können wir die 3 Stunden OP, die jetzt noch angesetzt ist, nicht auf morgen verschieben. Und da sage ich, nein, weil Patienten haben mindestens ein moralisches Recht, wenn sie 1000 Kilometer gefahren sind, um hierher zu kommen und um sich hier operieren zu lassen, dass wir sie auch operieren. So, und wenn man das so stressmäßig gecovert hat, dann braucht man auch hinten die Zeit ein bisschen zu recovern.
Ja, Sie haben gerade
Aber
schon
das ist jetzt nicht 6 Wochen Urlaub im Jahr, also
ja.
das kenne ich nicht.
Von der Resilienz der Krankenhäuser gesprochen und Sie müssen ja auch irgendwo zusehen, dass die Finger wieder in die Steckdose kommen, um dass das, was Sie alles quasi managen und beleben und erleben, ja auch einfach, ja, dass da genug Kraft für da ist,
Ja.
für einen selber. Zum Abschluss, Herr Strohkötter, ich könnte noch viele Fragen stellen. Ich gucke auf die Uhr und würde Sie lieber ein zweites Mal einladen, und zwar auch über die Themen zu sprechen, der Hilfe und das, was vielleicht auch andere Menschen in ihrem Alter machen können. Abschließend hierzu, was würden Sie oder was raten Sie anderen Menschen, die in den Ruhestand gehen oder die schon im Ruhestand sind, um ja, ein gutes Leben für sich zu führen?
Also, Man sollte gucken, dass man eine Beschäftigung hat. Und wenn es eine ehrenamtliche Beschäftigung ist, also nur im Garten sich zu tummeln, alleine, das bringt es nicht. Und nur Urlaub zu machen auch nicht. Und ich habe mal so eine Ausarbeitung gemacht über das durchschnittliche Sterbealter von Berufssoldaten. Da gibt es vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr gab es mal so eine Untersuchung. So, und das durchschnittliche Sterbealter von Berufssoldaten lag damals bei 55 Jahren. Und das lief immer nach dem gleichen Schema ab. Weil die Leute dann, ja, die wurden ja schon mit da rein, 50, 55, 57 pensioniert, je nach Dienstgrad. Dann hatten die alle ihre Weltreise vor, dann hatten die alle die Umbauten vor, zu Hause, und dann saßen die da und haben gewartet, dass irgendwas passiert. Und hatten keine Aufgabe, die meisten. Herzinfarkt, bumm. Also was ich raten kann, ist, suchen Sie sich einen Job irgendwo im Ehrenamt oder auch bei den Seniorenexperten in Bonn, die ja auch weltweit unterwegs sind, die für so ein Taschengeld dann gerufen werden können. Das ist eine ganz tolle Organisation. Da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen. Einige Male mit denen zu tun gehabt. Und das läuft sehr fair ab und sehr ordentlich. Aber dann wird man gefragt. Ich sage immer, solange ich gefragt werde, und das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, rechtzeitig dafür zu sorgen und nicht erst dann, wenn man den Rentenbescheid in der Hand hält und sagt, ach so, ab morgen müsste ich mich um was anderes kümmern. Also, das ist ein Weg, und man muss eben, ich sag mal, für sich einen Ausgleich haben, der sich eben nicht nur zu Hause abspielt.
Sehr schön. Vielen Dank. Die Senior Experts, die werden wir auch nochmal verlinken, damit auch das gut geteilt werden kann. Herr Strothkötter, ich bedanke mich für diese bunte Reise, für diesen Einsatz, für den Einblick in fremde, für mich wirklich fremde Welten. Denn das, was Sie tun, da hatte ich bisher überhaupt noch keinen Kontakt mit, außer dass ich tatsächlich gespendet habe. Danke. Danke für Ihr Engagement. Danke für Ihr Sein, für Ihr Tun und für Ihr Wirken und dass Sie dahin gehen, wo es auch unangenehm wird, um andere Menschen voranzubringen und der Gesellschaft zu helfen. Merci dafür und danke für das wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Tolle Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frau
Sehr
Schulte.
schön. Bis bald.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@hvos1.com.